Als ihr heute gekommen seid, hat jeder so eine Karte bekommen. Gibt es irgendjemand, der keine Karte hat? Okay, die haltet bitte die Hand oben und ihr kriegt so eine Karte gleich noch. Dankeschön. Das sind die, die zu früh zum Gottesdienst kommen. Da seht ihr mal, die kriegen so eine Karte, weil sie schon hier alles vorbereiten, erst später. Die, die zur normalen Zeit kommen, die kriegen das dann beim Kommen. Ja, genau. Hier ist das jetzt mal so ganz deutlich. Ah, da sind sie jetzt unterwegs. Okay, super. Diese Karte dürft ihr oder solltet ihr auch die nächsten Predigten, wenn ich predige, bitte wieder mitbringen. Das ist nicht nur für heute, ja? Das ist unser Arbeitswerkzeug. Damit werden wir ein bisschen jetzt zu tun haben. Ihr wisst, so verschiedentlich, jeder Pastor kriegt irgendwie sowas aufs Herz gelegt und mit manchen Themen sind Pastoren dann auch länger unterwegs und bei manchen Themen schreibe ich dann ein Buch drüber. Dieses Mal habe ich es nicht gemacht, also ich könnte es nicht nachlesen, aber das ist auch okay. Mit dem Thema, womit wir uns heute und dann auch in Zukunft so ein bisschen beschäftigen werden, bin ich aber tatsächlich schon etwas länger unterwegs. Ich würde mal grob schätzen zwischen 10 und 5, eher 15 Jahre. Und in den letzten Monaten begegnete mir der eine oder andere in unserer Gemeinde, wo ich dachte, ich glaube, dich könnte dieses Thema auch beschäftigen. Und deswegen starte ich so eine Predigtreihe. Weil was mir wichtig ist, und damit beginnen wir mit dem ersten Bild. Das ist die erste Seite, das sollst du vielleicht dazu schreiben. Da gibt es ja nicht eins und zwei, sondern das ist das erste Bild. Und damit habt ihr eine Kirche und da oben steht Teilnehmer und das andere ist Jesus begegnen. Und was mir manchmal begegnet, ist, dass wir Teilnehmer in einem Gottesdienst sind. Und Teilnehmer in einem Gottesdienst, das bedeutet noch nicht, ich habe eine Jesusbegegnung an diesem Sonntag, sondern ich bin da. Ja? Aber ich könnte auch an jedem anderen Ort sein und bin auch da. Ja? Wenn ich in einem Konzert gehe oder einem Theaterstück, nur weil ich in den Rängen sitze, bin ich ja nicht automatisch Teil des Ganzen. Die würden sehr komisch gucken, wenn wir dann auf die Bühne gehen und sagen, wir wollen mitmachen. Und ich glaube, den wenigsten in so einem Theaterstück würde das auch gefallen. Anders ist es hier. Hier wollen wir nicht nur Teilnehmer sein, die einfach da sind. Nein, ihr sollt jetzt nicht alle gleichzeitig zu mir auf die Bühne kommen. Dann wird das hier vorne auch voll. Dann müssen wir den Flügel etwas weiter rausschieben. Aber ich glaube, das wäre auch nicht gut. Also von daher, aber wir wollen, dass jeder letztendlich eine Begegnung mit Jesus hat und das nicht nur heute. Und wir werden uns, wie gesagt, damit sehr intensiv beschäftigen. Ich stellte mir vor vielen Jahren die Frage, was ist eigentlich eine gesunde Nachfolge? Woran kann man das messen? Und ich bin immer noch auf der Suche nach dem Messgerät für eine gute, gesunde Nachfolge. Und diejenigen, die schon bei uns im Büro-Esszimmer waren, die sehen, dass da ganz so Legos rumstehen und ich sammle Lego-Männchen, ja. Und unter anderem auf meiner Wunschliste ist ein Lego-Männchen mit einem Geigerzähler. Ja? Den gibt's, aber den gibt's unter seltenen Umständen nur noch und je seltener die sind, ja, genau. Je teurer sind sie. Aber ich habe mir überlegt, wäre es nicht toll, wenn man so ein Gerät hätte? Und ich glaube, dem einen oder anderen geht das auch so. Man hält es hin und man misst die geistliche Temperatur einer Person. Das wäre doch was, oder? Wem würde das denn von euch gefallen? Also diejenigen, die sagen, ja, das wird mir gefallen, sind wenige. All ihr anderen seid, glaube ich, mit mir unterwegs gerade und sagt, das will ich lieber nicht haben. Vor allem weiß ich nicht, was sind die Kriterien, um zu messen, wie geistlich wir eigentlich sind. Gibt es die überhaupt? Kann man das messen an der Länge des Gebets, was ich spreche? Oder an der Kürze? Kann ich das messen, weil in meinem Umfeld vielleicht prozentual ein paar Gebete mehr erhört werden als bei anderen? Kann ich das messen, weil ich kenne die meisten Bibelverse auswendig? Wer ist so ein guter Auswendiglerner von Bibelversen? Oh, da sind wir uns ja auch sehr ziemlich einig, sind auch wenige. Also kann man das auch nicht als Kriterium nehmen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, gibt es eins? Gibt es eine Messmethode? Und ich glaube, es gibt sie nicht wirklich. Weil jeder für sich unterwegs ist mit Jesus. Und der eine ist vielleicht schon ganz nah manchen Momenten dran und der andere weiter weg. Und vielleicht ist das auch so, dass wir manchmal in so einem Wellenprofil unterwegs sind. Da hast du Tage, da spürst du Jesus Gegenwart schon beim Aufstehen. Ich weiß gar nicht, ob Stefan auch diesen lieben Bruder während der Bibelschulzeit auf dem Zimmer hatte. Wenn morgens der Wecker geklingelt hat, ist er aus dem Bett gesprungen und hat Halleluja gerufen. Ich konnte diese Übermotivation in manchen Momenten nicht nachvollziehen. Ich war froh, wenn ich der Erste im Bad war. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das der Maßstab ist, um zu messen, ob wir geistlich gesund sind oder nicht. Vielleicht für ihn, aber nicht für mich. Weil wir auch alle sehr unterschiedlich unterwegs sind. Und wie gesagt, vor ungefähr zwischen 10 und 15 Jahren war ich auf einer Konferenz und dort sprach jemand, ein Italiener, Peter Sacchero, und ich hoffe, meine lieben italienischen Geschwister hier mit euren Wurzeln verzeiht mir, wenn ich das irgendwie falsch ausspreche, dann dürft ihr mich nach der Predigt korrigieren. Und vielleicht kriegen wir das dann gemeinsam geübt, aber jetzt verzeiht mir einfach. Und ich werde ihn heute ein paar Mal zitieren. Und ein Vers, den dürft ihr alle auswendig lernen. Nein, das ist auch heute so ein bisschen meine Erwartungshaltung, dass ihr den auswendig lernt. Bis übernächsten Sonntag. Ja? Okay, einmal steht er jetzt an der Wand. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Sprüche 4,23. Ja, und für alle, die ihr jetzt abfotografiert, nachher steht da wieder ein QR-Code, das ist ein neuer Code. Da könnt ihr versuchen, das hoffentlich klappt es besser als beim letzten Mal, da könnt ihr ein paar Dinge mitnehmen. Und für alle, die das nicht machen wollen, liegt da ein Haufen Papier. Ich habe einen Baum gebeten, uns ein bisschen zu unterstützen. Also, mehr als alles andere behüte dein Herz. Das ist so eine zentrale und wichtige Stelle. Wisst ihr, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe meiner Familie versprochen, ich werde einen Helm tragen beim Fahrradfahren. Ja? Und meine Familie findet das sehr gut. Ja? Als unsere Jiska klein war, haben wir ja schließlich auch erwartet, dass sie einen Helm aufsetzt beim Fahrradfahren. Und wenn ihr Auto fahrt, schnallt ihr euch in der Regel auch an, oder? Und bei den Geschwindigkeiten, mit denen wir unterwegs sind, auch mit dem E-Bike, ist es besser, einen Helm zu tragen, nur der Anschnallgurt fehlt am Fahrrad. Ja, ne? Wäre schon besser manchmal. Okay, aber ihr merkt, es ist ja in manchen Momenten ganz gut, wenn wir auf Sicherheit achten, ja? Aber wie ist das, wenn wir bei manchen Dingen sehr auf Sicherheit achten, aber unserer Seele nicht das geben, was sie braucht? Ja? Und damit werden wir uns beschäftigen. Was ist geistliches Leben? Wir werden auch die Predigt nach dem Amen heute nicht abschließen, sondern wie gesagt, da kommen noch zwei, ihr müsst das als Ganzes sehen. Ja? Also das ist so wie ein mehrteiliger Film, der nicht endet. Mit einer Gruppe Männer habe ich letztes Jahr die Neuverfilmung der Musketiere geguckt. Und am Ende des Films endete der Film nicht. Sondern du warst gezwungen, um das Ende zu erfahren, den zweiten Teil zu schauen. Also haben wir Männer uns den zweiten Teil angeschaut. Nur wisst ihr, wie der zweite Teil endete? Ja, man müsste theoretisch den dritten Teil angucken, nur das Problem ist, den gibt's noch nicht. Und ich weiß nicht, ob der je kommt. Und irgendwo ist es so auch heute mit der Predigt, ja? Ihr müsst alle drei Teile euch anhören, aber dann geht's weiter. Dann seid ihr gefragt. Übrigens bei jeder Predigt. Ich möchte eine kleine Theorie aufstellen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so begegnet, ja, aber wenn ihr Predigten hört, wenn ihr Bücher lest, christliche, und da ist ein Vergleich zwischen Martha und Maria, dann schließt Martha immer schlecht ab. Das merkt ihr auch in der christlichen Namensgebung, die meisten heißen nicht Martha. Wenn irgendwie christliche Eltern unterwegs sind, die nennen ihre Kinder kaum Martha. Ich kenne ein einziges Kind, was Martha heißt. Sehr schön. Also, liebe Martha, wenn ich heute etwas Negatives über Martha sagen sollte, dann... Okay, einverstanden. Wir reden später und es geht nicht gegen dich. Wir reden über die Martha aus der Bibel. Und all die Vorstellungen, die wir mit dieser Martha haben. Aber den Namen Maria, wenn wir mal einen Vergleich anstellen würden, wisst ihr, wie viel Maria es in Gemeinden gibt? Und alle wollen, wenn, dann Maria nennen. Also wir nicht, wir wollten unsere Tochter Jiska nennen. Aber, ja. Aber Maria schneidet ja auch prinzipiell in allen Predigten besser ab. Eigentlich können mir die Martha richtig leid tun. Und jeder, der Martha heißt, damit in verbunden dann auch. Das sucht man sich ja als Kind nicht aus. So, also, und egal wo wir hingucken, alle sagen, ich möchte Maria sein. Und keiner von euch würde sagen, ich wäre so ein Martha-Typ. Wir bleiben bei dem biblischen Martha, nicht irgendwelche lebenden Personen. Also das wird hinterher wahrscheinlich drunter stehen. Namensähnlichkeiten sind zufällig. Die meisten wollen irgendwie Maria sein. Warum? Weil sie einfach viel, viel besser abschneidet. Sie ist die Geistlichere, sie wählt den besseren Teil und so weiter. Ja? Jesus lobt sie und tadelt Martha. Ich habe übrigens schon mal eine Predigt gehalten, wo ich genau euch das Gegenteil davon beweise, dass Martha auch gelobt wird. Ja? Also, vielleicht zur Versöhnung werde ich die in nächster Zeit mal halten. Ja, wir behalten Martha und Maria im Kopf, ja. Die werden heute uns ein bisschen begleiten und im Laufe der Zeit werden wir ein bisschen basteln. Das ist gar nicht so einfach. Ja, so. Das wird uns noch begegnen. Wir werden uns erst einmal aber noch eine Bibelstelle ansehen. Und das ist ein Klassiker. Ich würde eigentlich behaupten, ihr kennt die auswendig, die meisten von euch. Steht in Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Ja? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Also, ich glaube, wir sind uns in der Hinsicht einig, Jesus zu lieben ist relativ einfach. Ja, das ist relativ einfach. Relativ einfach. Den Nächsten zu lieben, das ist jetzt ein wenig herausfordernd. Es kommt ja ganz drauf an, wer gerade mein Nächster ist. Ja, also, mein Nächsten zu lieben ist ganz einfach. Ja, dann kann ich das selbst bestimmen, aber diese Wahl haben wir nicht immer, ne? Manchmal ist der Nächste ja auch etwas wartungsintensiv. Etwas anstrengend. Ja. Und da fällt es uns dann schwerer. Aber die eigentliche Herausforderung stellt Jesus uns an der anderen Stelle. Uns selbst zu lieben. Das ist eine große Herausforderung. Ja? Also morgens, wenn man aufsteht und das Spiegelbild sieht, so zu sagen, oh Jesus, ich bin so glücklich, dass ich den gerade sehe, der da vor mir steht. Das fällt dem einen oder anderen vielleicht etwas schwerer als dem anderen. Aber genau diese Verantwortung überträgt Jesus uns. Diese Verantwortung überträgt er uns. Und wir haben eine große Verantwortung. Lassen wir dem Nächsten mal den Nächsten sein. Ja? Und dass wir Jesus lieben, ist auch nicht das Problem. Aber tragen wir diese Verantwortung, die Jesus überträgt für uns selbst? Oder sind wir eher geneigt zu sagen, oh, wenn ich den morgens sehe, es könnte schon ein bisschen anders sein. Ja? Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, was mir gegenübersteht. Und achten wir darauf, wie es unserer Seele geht? Ich weiß nicht, wer von euch der Frühstückstyp ist. Ah, einige. Ich gehöre zur anderen Fraktion. Ja? Und für die, die ihr frühstückt, für euch ist es ganz wichtig, morgens das Frühstück zu euch zu nehmen, damit ihr den Tag überstehen könnt. Dann gibt es noch die Kaffeetrinkerfraktion. Die brauchen morgens erstmal eine Tasse Kaffee bevor, damit sie überhaupt den Tag überstehen können. Ist das dann die Selbstfürsorge, damit ihr den Kaffee trinkt und so weiter? Wisst ihr, bei mir sieht das etwas anders aus. Meine Selbstfürsorge beginnt erst am Nachmittag. Eine gute Tasse Tee, in aller Ruhe zubereitet und das System relaxen und runterfahren. Nicht schnell den Kaffeemaschine anmachen, morgens schnell heiß den Kaffee wegtrinken und dann geht der Tag los. Nein, der Tag kann vorher losgehen, aber es braucht einen Moment des Runterfahrens. Des Systems resetten, zur Ruhe kommen. Ich glaube, wir leben in einer der hektischsten Zeiten unserer Welt. Ja. Und Jesus überträgt uns Verantwortung, indem er sagt: Hey, sei doch mal ganz entspannt. Und ich glaube, dieses ganz entspannt vermisse ich bei Menschen, egal welchen Alters. Ja. Da kannst du ganz klein und es fängt an. Jeske hatte eine Freundin, das müsst ihr euch vorstellen, ja? Das war, ich glaube, 5. Klasse oder so. Und es war eine Herausforderung, mit diesem Mädel einen Termin hinzubekommen. Weil neben Schule Hausaufgaben war Klavierunterricht, Flötenunterricht, Ballett und dann noch so ein paar Dinge. Es gab einen Tag in der Woche, wo die beiden sich verabreden konnten. Alle anderen Tage waren belegt. Es hört sich fast an wie bei uns Erwachsenen, die arbeiten gehen, ne? Und wisst ihr was? Ab dem Moment, wo man sagt, die Rente kommt, ist das nicht unbedingt entspannter. Mir begegnen ganz viele Menschen in dieser Lebenshilfe, die absolut unentspannt sind, weil sie ganz viele Termine haben. Und Termindruck und all das Ganze tut unserer Seele nicht gut. Wir haben Verantwortung dafür. Und wisst ihr, wie hoch unsere Verantwortung eigentlich ist? Gott hat den Menschen sich ausgedacht. Und jetzt schau dich mal um. In diesem Raum sitzen ganz viele Menschen, die sich Gott ausgedacht hat. Schaut euch mal an. Ja? Ganz geniale Menschen. Und keiner von euch ist unbedeutend. Und jeden saß der Herr auf dem Thron und hat gedacht, boah, wie wird die Ina mal ausschauen? Ja, genau. Treffend. Wow, stark. Wie wird der Stefan Brümmer mal ausschauen? Haarfarbe kompletter Gegenteil, ja? Aber Gott hat sich das überlegt. Bitte verzeih mir. Ja? Und wir können das in 1. Mose 1 nachlesen, die Verse 26 bis 27. Da macht Gott ganz deutlich, wir sind nach nicht irgendetwas geschaffen, sondern nach seinem Bilde, als ein Gegenüber. Gott möchte ein Gegenüber haben und du bist es. Und zwar so, wie du bist. Wisst ihr, ich dachte ganz viele Jahre, boah, ich wäre gerne mal so 5 bis 10 Zentimeter größer. Kennt irgendjemand diesen Gedanken auch? Ah. Und dann kamen wir nach Thüringen und haben gar Gemeinde gebaut. Ja. Und wisst ihr, es war so schön. Ich war größer als alle anderen. Gott hat mein Gebet erhört, ohne dass ich äußerlich wachsen musste. Aber er hat mir auch Demut gelernt. Wir kamen dann irgendwann nach Sachsen-Anhalt und ich war der Kleinste. Die waren alle irgendwie größer als ich. Und irgendwann habe ich begriffen, na, es ist eigentlich völlig wurscht, wie groß ich bin, weil Gott hat sich überlegt, wie groß ich sein sollte. Er hat irgendwann beim Wachstum die Stopptaste gedrückt und hat gesagt, so, reicht. Ja? 1,76. Also ich entspreche so irgendwie den deutschen Durchschnitt so ungefähr, ja? Also ist okay. Außerdem prozentual zu meiner Frau ist das genial, ja? Als meine Schwester Tanja geheiratet hat, da war sie ungefähr so. Ich meine, sie ist immer noch so. Und ihr Mann war so. Ja? Das ist ein Kontrast. Ja, es sieht total romantisch auf den Fotos aus, ja. Also, Gott hat sich dich erdacht. Aber wie hat er sich dich ausgedacht? Und das ist so ganz wichtig. Also Gott hat zunächst einmal deinen Körper sich ausgedacht. Ja, das ist so ganz schön, ja. Gott hat sich deinen Körper überlegt. Ja? Das finde ich genial. Und dann dürfen wir auch ein ganzes Stück zufrieden sein. Ja, wir dürfen ihn nicht überfüttern, weil wenn wir ihn überfüttern, ohne etwas dagegen zu tun, dann wird er etwas unproportionaler. Ja? Hungern bringt aber auch nichts, weil dann passiert das Gegenteil davon. Also, wir haben in dieser Verantwortung von Gott auch die Verantwortung für unseren Körper bekommen. Bitte, nehmt das einmal wahr. Und manchmal fällt es leicht, manchmal schwer. Also so eine Tüte, ich esse keine Süßigkeit, aber so eher Chips. Da ist schon ein, ja. Und komischerweise, Chips sind immer erst dann Ende, wenn die wirklich Ende sind. Ja, kennt ihr das? Ja. Also es ist eine ganz komische Angelegenheit. Ja. Dann hat Gott uns etwas Wunderschönes gegeben. Und das sind unsere Emotionen. Und wir finden bei Jesus, dass er Emotionen hatte, ja. Also das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und dann hat er uns etwas gegeben. Das nennt sich unser Verstand, unseren Intellekt, Ja, den hat er uns auch geschenkt. Ja, und das ist etwas Schönes, ja. Und ich hoffe, wir alle nutzen die Kapazität der Rechenleistung, die er uns gegeben hat. Und vergleichen uns nicht mit irgendwelchen anderen Menschen, die andere Kapazitäten haben. Ich habe vorhin gesagt, mir fällt es schwer, auswendig zu lernen, ja. Ich kenne Leute, die gucken sich etwas an und wissen das auswendig. Ich bewundere diese Menschen, ja. Aber ich darf mich nicht mit ihnen vergleichen, weil Gott hat ihnen andere Talente gegeben. Und genauso dir. Dann hat Gott uns ein soziales Umfeld gegeben, eine Familie, in die er uns hineingestellt hat, die auch ein bisschen was mit unserer DNA und mit dem, wie wir aussehen, zu tun haben. Das können wir uns manchmal drüber freuen und manchmal etwas enttäuscht sein, aber Gott hat sich einen Plan daraus gedacht. Der hat sich die Menschen ausgesucht, warum auch immer, wir klären das im Himmel. Was denn? Es ist so. Es gibt so eine Liste an Fragen, die ich an Gott habe. Wenn ich auf seinem Thron, auf seinem Schoß sitze, werde ich die stellen, wenn ich dran denke. Okay. Das ist die große Frage. Und dann hat Gott uns auch als geistliche Wesen geschaffen. Ja? Also mir fiel jetzt kein anderes Symbol ein als eine Kirche, ja. Um so unseren Glauben, unsere Beziehung mit ihm zu symbolisieren. Ja? Das gehört auch dazu. Das hat er und in jeden Menschen hineingelegt. Selbst den knackigsten Heiden auf der Welt hat er das geschenkt. Eine Sehnsucht nach ihm. Nur die erkennen das manchmal noch nicht. Manchmal fehlt da so das kleine Schubsen in die richtige Richtung. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Schubsen. Ja? Und manchmal auch leider nur Geduld. Das ist dann noch mal ein extra Thema, Geduld. Das alles bewegt uns irgendwo. Und wisst ihr, mir ist aufgefallen im Laufe der Zeit, dass wir vielleicht manchmal auch in unserer Jesus-Nachfolge sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das mit diesen Emotionen, das ist so eine nervige Geschichte, ja. Also eigentlich möchte ich das gar nicht so, ach so, das wird ein Kreis sein, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, ja. So wie wir sind, so ein bisschen bewegen wir uns auf dieser zweiten Seite, ja, das ist ein Kreis. Ja, deswegen. Kreative Freiheit in Zeichnen eines Kreises, und wer meint, das nachher besser zu können, mit dem habe ich nachher eine wunderschöne Übung vor. Da können wir das mal üben und dann werden wir diskutieren, wer die schöneren Kreise malt. Also, aber manchmal ist es doch so, dass gerade wir Kinder Gottes dieses Geschenk, was wir bekommen haben, von Emotionen, Gefühl. Hey, liebe Männer, es ist okay, wenn ihr mal weint. Es ist doch so. Ja? Und egal, was man euch in eurer Kindheit beigebracht hat, ja, es ist völlig in Ordnung. Und ich weiß, dass vielleicht manche Männer jetzt denken, aber Jens, du weißt nicht, wie ich geprägt bin. Ich weiß vielleicht, wie du geprägt bist, denn ich weiß, woher ich komme. Bei uns war das nicht normal. Ja? Und deswegen, hey, wenn wir wollen, dass unsere Seele, die Jesus gegeben hat, es uns gut geht, dann dürfen Emotionen dazugehören. Auch Freude. Hey, wir dürfen auch mal vor Freude vom Stuhl springen. Ja, ne? Aber bitte nur von der Stuhlhöhe, weil bei allen anderen ist es schwierig. Ja? Ja, das dürfen wir auch. Und nicht nur als Alibi, wenn wir mit Kindern unterwegs sind. Hey, wir dürfen spielen. Wisst ihr, wie gerne ich Lego baue? Das ist so schön. Ah! Ich merke, also die das jetzt nicht, die schon da waren, die wissen das, ja. Ja, genau. Und wir werden uns im zweiten Teil mit diesem hier noch viel, viel mehr beschäftigen. Das ist jetzt erst einmal der Einstieg. Das ist so wie der Trailer heute so ein bisschen, ja. Und jetzt kommen wir zurück zu Martha und Maria. Auf meiner ganz persönlichen Reise mit Jesus ist mir nämlich wirklich begegnet, dass wir da mehr, viel, viel mehr unterwegs sind mit diesen Themen. Ja? Und das beeinflusst auch diesen übrigen Rahmen. Wir müssen das mal ein bisschen der Kreis, deswegen ist es gut, dass es ja so ein schöner Kreis ist, den man ja ein bisschen nach unten erweitert hat. Ja, also ihr braucht nur die richtige Antwort dafür. So. Auch eine gute Idee. Also, nehmt mal eure Karte vor. Und zwar die zweite Seite in dem Fall. Ja. Ihr seht, wie schön die Kreise sind. Ja. Ja, die sind richtig schön digital gezeichnet. Dadurch war das viel einfacher. Ja. Und hier habt ihr dieses Dreieck, findet ihr hier wieder. Und wisst ihr, welche Frage mich interessiert? Aus was leben wir eigentlich? Aus was ist in unserem Glauben eigentlich die Basis, woran wir messen, wie gesund wir sind? Und wisst ihr, wir alle wollen eigentlich aus diesem Sein vor Jesus leben. Ja, wir wollen seine Nähe, wir wollen, dass er bei uns ist und wir wollen das spüren, ja. Und bevor wir was tun, dann wollen wir, dass er spricht. Sind wir uns da einig? Nicht ganz so doll, aber wir arbeiten daran. Okay. Und wisst ihr, was in der Realität viel, viel mehr ist? Dass wir aus Martha herausleben. Aus einem Tun. Ja. Und jetzt sei bitte mal ehrlich zu dir selbst. Ich gebe euch gleich mal ein Beispiel für dieses Tun. Ja. Wo stehst du? Wo ist deine Waage? Ganz ehrlich. Wo ist deine Waage? Identifizierst du dein Glaubensleben eher daraus, dass du was für Jesus tust oder dass du vor ihm stehst? Wie gesagt, mir fällt auf in den letzten Jahren, dass wir ganz viel auf der Tun-Seite sind, dass wir auch daraus unseren Wert definieren vor Jesus. Und ich weiß, wie schwierig es manchmal ist, ja, zu unterscheiden oder das Richtige zu tun. Es war unser letzter Abend auf Berühr. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Du wirst es aber gleich wissen. Es wird dir in ein paar Minuten einfallen. Und wisst ihr, wir haben gegrillt miteinander, ja, wir waren draußen am Grillplatz und es war schön. Und ich dachte noch, boah, was für eine tolle Zeit. Und dann kam der Moment, der den Abend gänzlich beendete für mich. Ich dachte so, es gab immer so Andachten vor den Klassen und ich war froh in all den Jahren, ich habe es geschafft, ich war nie dran. Und ich kann das auch erklären, warum, ja? Wisst ihr, da sind gestanden Pastoren. Ich war noch mal 25 Jahre jünger, also nein, das war ein bisschen weiter, ich war ja schon eher im Dienst, also ich war noch einiges jünger, ja? Und ich wollte nicht vor diesen gestandenen Kollegen, so guck doch mal so einen schönen Typen an wie Stefan, ja, da wollte ich nicht. Könnt ihr das verstehen, ja? Und vor allem vor beim Kurs davor gab es so eine ganz komische Szenerie. Ja, da sprach jemand von unseren leitenden Brüdern vorne und hinter mir saß Richard Krüger. So ein altes Urgestein. Ja, manche von euch werden diesen Namen noch kennen. Und der Bruder vorne sagte etwas ohne Mikrofon und war dann einigermaßen zu verstehen. Aber Richard war ja schon ein bisschen älter, vielleicht deswegen nicht so ganz so toll. Und dann sagte er, boah, und das will ein richtiger Prediger sein? Der hat ja nicht mal eine ordentliche Stimme. Wisst ihr, wenn ihr so eine Steilvorlage bekommt, als jemand, der auch nicht so eine laute Stimme hat, ich bin dankbar für die Technik, dann fühlt ihr euch nicht unbedingt wohl. Wir gehen zurück zu dem Grillen. Ich genoss das Würstchen und dann kam Horst Werner auf mich zu. Das war unser Ausbildungsbeauftragter des Bundes. Er schlenderte so ganz harmlos auf mich zu und fragte, ob das Würstchen schmeckt. Ich bestätigte das und dann sagte er so einen Satz, der gefiel mir nicht. Jens, ich habe eine Frage oder eine Bitte. Und ich wusste ganz genau, Horst, könntest du jetzt nicht einfach woanders lang gehen? Und dann kam dieser Satz, du Jens, mir ist aufgefallen, dass du noch nie eine Andacht vor den Kollegen gehalten hast. Würdest du morgen früh den Abschluss machen? Und wisst ihr, was mein Kopf mir sagte? Nein. Nein. Und wisst ihr, was meine Stimme sagte? Ja. Der Abend war gelaufen. Die Nacht war gelaufen. Ich dachte, warum herentrückst du nicht ganz schnell? Wäre viel einfacher gewesen. Und wisst ihr was? Solche Momente kenne ich viel. Der Pastor kommt auf dich zu und fragt, hast du Lust, das irgendwie zu machen? Wir haben da etwas oder jenes oder welches? Und ganz viele von euch denken, nein. Nein. Und äußerlich sind wir dann was? Dann sind wir Martha und sagen, ja. Ja, mache ich doch gern. Also, ganz ehrlich, aus der Nummer kommt man ja, wenn der Ausbildungsbeauftragte auf dich zukommt, aus der Nummer kommst du nicht raus. Also, selbst wenn ich Nein gesagt hätte, ich hatte ja gar keine Chance da. Und ganz oft war das früher, dass man gesagt hat, ja, ich mach das, weil da ist eine Not, da ist dieses, da ist jenes, das ist welches, die Ausreden sind genug da. Aber mal ganz ehrlich, eigentlich hättest du lieber Nein gesagt. Und mir fällt auf, dass wir ganz oft auch tun um des Tuns willen. Ja? Was macht denn das von Eindruck, wenn ich Nein sage? Außerdem, ich, und dann kommt ja dieses ganz Schlimme, ich tue das für den Herrn. Ja, mal ganz ehrlich, als ob wir uns den Himmel verdienen müssen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, mitzuarbeiten. Bitte, das ist immer so eine ganz schwierige Predigt für Pastoren. Ja? Ich sage nicht, dass es falsch ist, mitzuarbeiten, sondern und ich sage auch nicht, dass Martha Jesus nicht liebt, sondern sie hatte eine andere Art, das zu zeigen. Wie gesagt, wäre eine extra Predigt. Mache ich vielleicht, jetzt extra. Gut. Aber meine Frage lautet, wo ist deine Waage? Machst du es, weil alles erwarten? Weil kein anderer da ist? Wenn ich es nicht mache, wer dann? Dann macht es keiner und dann bricht der Himmel ein. Wenn du mich heute fragst, manchmal dauert es sehr lange, bis ich Ja oder Nein sage, manchmal sogar noch länger. Weil ich möchte nicht mehr Ja sagen, einfach um des Tuns willen. Sondern ich möchte Ja sagen, weil ich weiß, dass es dran ist. Und weil es nicht gegen mein Gleichgewicht ist. Denn wenn ich immer nur aus dem Tun gehe, wird mein Sein, das liegt zwar hier an der höchsten Stelle, aber es hat die wenigste Aufmerksamkeit, das wenigste Gewicht, die wenigste Fürsorgepflicht. Also für alle, das ist gar nicht so einfach, hier vorne eine Waage zu basteln. Ja? Ich wünsche mir, dass wir da sind. Ich wünsche mir, dass wir an dieser Stelle sind, wo das Sein und das Tun in Waage ist. Ja, es gibt Tage, ganz ehrlich, wir haben Gemeindefest oder wir müssten renovieren oder hast du nicht gesehen? Ja, dann geht die Waage automatisch auf der Tun-Seite ganz, ganz runter, weil wir ein Projekt haben, wo wir richtig Ärmel hoch und hau ruck. Und genauso gibt es Momente, wo das Gewicht auf diesen Sein vor Jesus liegen darf und wir sitzen als Einzelner oder als ganzer Gemeinde und genießen die Gegenwart unseres heiligen Gottes. Aber unser Alltag, der sollte in Waage sein. Ich weiß nicht, ob du mehr Martha bist oder nicht, oder mehr Maria. Aber ich weiß eins und ich möchte ein Zitat an dieser Stelle bringen. Erfolg nach biblischem Verständnis ist, die Person zu werden, zu der Gott sie beruft und das zu tun, wozu Gott sie beruft, auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Ja, nicht einfach so, nicht pauschal, weil es getan werden muss, weil es dazugehört oder was auch immer wir vor fromme Antworten haben, Dinge zu tun oder zu lassen, sondern weil es dran ist. Wie lautet der Vers, den wir auswendig lernen? Mehr als alles andere behüte dein Herz, ja. Wow. Wir haben, und warum tun wir das? Weil wir eine Menge Verantwortung von Gott bekommen haben. Wir sind keine Marionetten. Wir sind liebevoll gestaltet, und jetzt dürft ihr euch nochmal angucken, liebevoll gestaltete gegenüber Gottes. Mit ganz verschiedenen Gaben, Talenten und Fähigkeiten, aber auch mit Grenzen. Über die Grenzen kommen wir nächstes Mal zu sprechen. Denn Grenzen gehören dazu. Keiner ist die eierlegende Wollmilchsau, mit Ausnahme der Pastoren. Denen sagt man das nach. Die können alles. Und gleichzeitig. Tag und Nacht. Wusstet ihr das nicht? Okay, das. Ja, ich weiß. Und wir werden uns auch anschauen, wir gehen zurück zu Seite 1. Wir werden uns auch im Rahmen dieser Predigtreihe, wir werden uns unser Herz anschauen, ja? Und wisst ihr, manchmal sind wir wie die Titanic unterwegs. Wir wissen, was oberhalb der Wasseroberfläche ist. Aber vergessen, was darunter liegt. Und was passiert mit unserer Seele, wenn sie gegen einen Eisberg zimmert? Sie nimmt Schaden. An der Stelle dann vielleicht nicht so wie die Titanic, dass sie untergeht, aber zumindest so, dass sie einen immensen Schaden hat. Und wir werden uns angucken, was liegt denn unter deiner Oberfläche? Wo ist es bei dir? Und weil nur, wenn wir auf unsere Seele achten, das im Gleichgewicht halten, werden wir nach außen als Jens, und ich rede nicht von Gemeinde, sondern als Jens, als Eva, als Knut oder wer auch immer von uns, ja, eine Wirkung zeigen. Auch als Martha, genau. Ja. Eine Wirkung zeigen und einen Unterschied in dieser Welt machen. Aber vor allem einen Unterschied für dich. Ja? Emotional gesunde Nachfolger haben ihr Leben entschleunigt. Um bei Jesus zu sein, lassen sie sich von Jesus tief verändern und geben ihr Leben für Jesus als Geschenk an die Welt. Wow! Und dazu gehört diese Ausgewogenheit. Wie gesagt, den Rest schauen wir uns an. Da ist jetzt der QR-Code. Den dürft ihr kurzweilig einscannen oder auch nicht. Wie gesagt, da liegt zur Not einmal das Ganze ausgedrückt. Und es soll euch helfen, daran weiterzuarbeiten, weil diese Predigt ist nicht fertig. Diese Predigt wird auch, wie gesagt, nach den zwei anderen nicht fertig, weil das ist deine Baustelle. Du weißt, wo du gerade stehst. Ich nicht. Weil ich habe immer noch nicht diesen Geigerzähler. Das ist jetzt so einfach. Also einmal so, okay. Und am Ende könnten wir dann zusammenkommen. Kategorie 1, Kategorie 2 und so weiter. Nein, das funktioniert nicht. Ja. Sondern du selbst bist mitten in einer Baustelle unterwegs. Der bleibt, wenn der QR-Code gleich da ist, das ist die letzte Folie. Vorhin war er noch da. Okay, wir kriegen das noch hin und wenn nicht, da vorne. Und im Zweifelsfall schicke ich es einmal an alle, wo ich die Mailadressen habe. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Maria genauso liebst wie Martha. Und ich danke dir, dass du siehst, wo unser Herz gerade ist. Ob das unter dieser Last des Tuns einfach ein Stück weit leidet. Oder ob wir sagen, unsere Emotionen, die sind eigentlich nur so ein Randgebiet. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Berührung schenkst, dass du Heilung schenkst und dass du Dinge ordnest, dass du sie ins Gleichgewicht bei dir bringst und dass du unser Herz öffnest für diese Verantwortung, die wir vor dir tragen. Und da, wo die Verantwortung nicht wahrgenommen wurde, Jesus, da bitte ich dich, dass du jetzt hineinkommst und die ganz neu schenkst, diese Sicht darauf und Dinge veränderst. Amen.